Ich möchte hier noch schnell etwas anderes mit dir teilen. Verstehen, was passiert, wenn man im Geist, im Königreich, in Christus ist. In Apostelgeschichte Kapitel 17, Vers 28 sprach er davon, in Christus zu sein. Nun, es ist in Christus, wo ich lebe. Dort ist es, wo ich mich bewege. Das ist der Ort, an dem ich mein Sein habe. Ich bin mir sicher, dass jeder diese Bibelstelle schon einmal gehört hat. Aber was bedeutet das eigentlich? Denn er ist derjenige, der in Römer 14, 17 sagt, was das Reich Gottes ist. Es ist Gerechtigkeit, es ist Frieden und es ist Freude im Heiligen Geist. Er sagt also, dass ich dort lebe und nicht nur zu Besuch bin. Dort ist es, wo ich mich bewege. In ihm ist, wo ich lebe. Da ist der Ort, in dem ich mich bewege und in dem ich mein Sein habe. Ich werde hier durch ein paar Dinge durchgehen. Einige davon könnten austauschbar sein, aber ich werde sie einfach durchgehen, damit du zumindest die Vorteile dieser Einsache verstehst. Das ist, bevor du irgendetwas tust, einfach nur dort zu sein, okay? Einfach in ihm sein. In ihm sind wir gerecht, weil er gerecht ist, ohne dass wir etwas dafür tun müssen. Wenn du reinkommst, wirst du in einem Moment von einem Ungerechten zu einem Gerechten. Als nächstes, wir sind in den Leib Christi hineinversetzt worden, wie es ihm gefällt. Wenn du reinkommst, wirst du nicht irgendwo auf ein Regal gestellt oder für ein paar Tage in einem Hotel gesteckt, bis sie entscheiden, wo sie dich hinstellen. Du kommst direkt in Christus, dorthin, wo du hingehörst. Sobald ich in ihm bin, ist Jesus der Herr. Und zumindest für diesen Moment hören wir mit unserer eigenen Arbeit auf. Einfach reinkommen. Wir sind in die Ruhe hineingekommen. Wie gesagt, du kommst in die Ruhe, du hörst auf mit deiner eigenen Arbeit. Wir sind im Geist. Wir haben den Geist in uns, aber dann versetzt uns das in den Geist hinein. Der Geist in uns gibt uns die Kraft, das Fleisch zu unterwerfen, damit wir dann im Geist sein können. Die Welt da draußen und Satan sagen, nein, wenn der Geist in dir ist und du im Geist bist, das ist doch dasselbe. Wenn Jesus in dir ist, dann ist es dasselbe, wie in Christus zu sein. Aber das ist nicht das Gleiche. Lies deine Bibel darüber. Überall sind die guten Dinge, die wir wollen, immer in Christus, in dem Geist und nicht in uns. In uns ist uns die Kraft gegeben, hineinzukommen, die Kraft, das Fleisch zu unterwerfen, damit wir dann in das Reich Gottes hineingehen können. Wir sind im Reich von Jesus. Wir sind in unserer neuen Natur. Unsere alte Natur wird schwach und stirbt, nur weil wir da sind. Du musst gar nichts tun. Allein die Tatsache, dass du da bist, lässt sie immer schwächer und schwächer werden. Wir sind Überwinder. Wir mussten überwinden, um hineinzukommen. Aber wenn wir einmal drin sind, sind wir Überwinder. Für all diese Vorteile, die ich als Überwinder erlebe, qualifizierst du dich allein dadurch, dass du drin bist, nicht durch irgendetwas, was du tust. Es ist dein Erbe. Aber wenn du nicht dort bleibst, dann bist du unqualifiziert. Du bist qualifiziert, du bist unqualifiziert. Du bist qualifiziert, du bist unqualifiziert. Das ist es, was die meisten tun. Das ist gefährlich. Wir werden Frucht tragen, weil wir jetzt in Christus sind und es eine Zeit gibt, in der die Frucht des Geistes zum Vorschein kommen wird. Das hat nichts mit der Arbeit zu tun, die du verrichtest. Bleib einfach drin. Du gehst im Frühling raus, wenn du siehst, dass eine neue Knospe herauskommt. Und bevor die Frucht herauskommt, gehst du raus und hältst dein Ohr ganz nah dran, um zu sehen, ob du hören kannst, wie sie sich anstrengt und versucht, die Frucht aus sich selbst herauszubekommen. Es ist nicht anstrengend. Es ist einfach das Bleiben im Weinstock. Der Saft, der durch sie aufsteigt, bringt die Blüte, die Knospe und die Frucht hervor. Wir werden Frucht bringen und dafür müssen wir nichts tun, außer in ihm zu bleiben. Wenn wir einfach nur bleiben, wird unser Vater verherrlicht. Noch einmal Johannes 15. Wenn du bleibst, wirst du Frucht bringen. Wenn du viel davon trägst, dann wird der Vater verherrlicht. Johannes 15, Vers 8. Von dort aus beweisen wir unsere Liebe. Wir beweisen, dass wir Jesus lieben durch unseren Gehorsam. Und wenn wir in ihm sind, wird der Wille unseres Vaters getan. Er sagte, nur die, die drin sind, sind diejenigen, die den Willen meines Vaters tun. Wenn wir drin sind, wird der Wille unseres Vaters getan. Und das hat nichts damit zu tun, was du tust. Sein Wille ist es, dass du drin bist. Das ist sein Wille. Und ordne dich seinem Sohn unter und tue, was sein Sohn dir sagt. Das ist der Wille des Vaters. Jesus ist derjenige, der weiß, was sein Wille ist. Er ist derjenige, der dafür sorgen wird, dass es durch uns geschieht. Wir müssen uns also keine Sorgen darüber machen. Er ist der Führer. Wir müssen nicht herausfinden, was es ist. Er weiß, was es ist. Tue einfach, was er dir sagt, und du tust den Willen des Vaters. Wenn wir also in ihm sind, dann ist das der Ort, an dem wir jetzt leben werden. Wir sind reingekommen und all diese Dinge passieren einfach automatisch. Es wird passieren, wenn du einfach drin bleibst. Aber wir werden von jetzt an hier leben. Wenn du also dort leben willst, dann bedeutet das, dass wir uns entschieden haben, dem Herrn zu vertrauen und zu gehorchen. Denn du kannst dort nicht leben, wenn du diese Entscheidung nicht triffst. Du kannst dich demütigen und Buße tun und für einen Moment hineinkommen, wenn du dich nicht wirklich dafür entschieden hast, dass er die ganze Zeit in deinem Leben der Herr ist. Aber wenn du dort leben willst, musst du diese Entscheidung treffen. Wenn du dort lebst, hast du diese Entscheidung getroffen. Johannes 17, Vers 3, das Geschenk des ewigen Lebens, das beginnt sichtbar zu werden. Denn jetzt sind wir beständig darin, dort zu leben, und dann kommen der Vater und Jesus, offenbaren sich und zeigen sich. Unser geistiges Fundament wird gelegt, indem der Haupteckstein richtig eingesetzt wird. Das ist es. Was dann passiert? Unsere Liebesbeziehung zu unserem Vater und Herrn wächst. Es beginnt damit, dass wir uns in ihn verlieben. Aber jetzt, da wir dort leben, wächst diese Liebe, weil wir mit ihm in Beziehung stehen. Alte Dinge vergehen und alles wird neu. Denn während ich dort lebe, bearbeitet der Heilige Geist die alten Dinge, die mich daran hindern würden, dort zu leben und das Rennen zu laufen. Er ersetzt sie durch etwas, das ewig ist und es mir ermöglicht, das Rennen zu laufen und mein Erbe zu erfüllen. Das ist es also, was passiert. Mein Motiv und meine Haltung werden reiner. Das einzig reine Motiv, warum ich Gott suche, warum ich Gott gehorche, ist, weil ich ihn liebe. Alles andere, so gut es auch sein mag, ist nicht gut genug. Das muss es sein. Das muss dein wichtigstes Motiv sein. Und zweitens ist die Haltung. Es kann also einige Zeit dauern, bis das rein und hundertprozentig ist, aber das wird sich dahin entwickeln. Und auf die gleiche Weise wird sich auch deine Haltung ändern. Ich spreche über meine Haltung gegenüber Gott und seinem Wort. Ich vertraue ihm von ganzem Herzen. Und alles, was jemand sagt, was dem entgegensteht, ist eine Lüge. Ich höre nicht einmal darauf. Ich bin nicht interessiert. Es gibt nichts, was du mir über Gott erzählen könntest, das nicht gut ist und das ich glauben würde. Ich würde es mir nicht einmal anhören. Mein Ohr ist keine Müllhalde. Wenn du etwas Besseres zu sagen hast, dann rede mit dir selbst oder so. Ich bin nicht daran interessiert, dir zuzuhören. Weil ich weiß, wer er ist. Punkt. Wenn er etwas sagt, spielt es keine Rolle, ob du oder ich es glauben oder nicht. Das ist die Tatsache, das ist die Wahrheit, das ist meine Haltung gegenüber dem Wort Gottes. Wenn Gott es gesagt hat, dann steht es fest. Die einzige Frage ist, ob ich schlau bin und es glaube oder nicht. Wenn ich es glauben kann, kann ich es empfangen. Wenn ich es nicht glauben kann, nehme ich es nicht an. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass er es gesagt hat und es feststeht. Und das ist meine Haltung. Wenn das nicht deine Haltung ist, wird es zu deiner Haltung, wenn du dort bleibst. Denn immer wenn du diese Haltung nicht hast, kannst du vielleicht von dort für eine Weile in den Urlaub fahren, aber dann musst du wieder zurückkommen. Also dort zu leben, das nächste ist, sich dort zu bewegen. Jetzt, wenn ich irgendwo lebe, musst du aus dem Haus herausgehen. Und du musst anfangen, das Königreich zu erkunden. Wir fangen jetzt an, uns herumzubewegen. Und der Bewegung beginnen wir also, das geistliche Königreich von Jesus Christus zu erkunden. Du kannst es nicht erkunden, wenn du nicht 5 Minuten dort bleiben kannst. Das ist nicht genug Zeit, um das Reich Gottes zu erkunden. Du musst dort leben. Dann kannst du anfangen, dich dort zu bewegen und zu erkunden. Als nächstes beginnen wir, mehr von unserem Erbe zu genießen. Denn vergiss nicht, alle Verheißungen, solange wir in Christus sind, sind sie ja. Du musst nicht jahrelang warten, bis etwas von deinem Erbe an seinen Platz kommt. Es beginnt sehr schnell zu kommen. Denn eines der ersten Dinge, die er dir gegeben hat, ist die Gabe, ihn zu kennen. Also für mich, das Erste, was zu mir kam, ist das, was ich die Schoßzeit nenne. Zeit, um einfach mit dem Herrn zu sein. Ich brauche nichts zu tun. Ich habe nichts versucht, die Welt zu verbessern. Ich habe nicht versucht, etwas zu tun. Ich habe einfach nur ihn genossen. Bindungszeit. Wir lernen die Gebote und Verbote des Königreichs. Wie ein Baby, das herumkrabbelt und als erstes Nein, Nein hört. Aber wenn du auf das Nein hörst, dann bekommst du keinen Ärger. Ich schaue mich also um und bin neugierig, weil ich nicht weiß, was richtig oder falsch ist. Er wirft mich nicht aus dem Königreich, nur weil ich es nicht weiß, aber er wird mich davor warnen, das zu tun. Alles, was ich tun muss, ist meine Hand zurückzuziehen und es nicht zu berühren. Tu es einfach nicht. Ich krabbele hier rüber und strecke die Hand aus und er hat nichts gesagt und dann kann ich mit dem da spielen. Genau wie ein Kind, das einen Raum erkundet, wenn es krabbeln kann. Nach einer Weile haben sie so oft Nein gehört, dass sie zu bestimmten Dingen gehen und danach greifen, sich umdrehen und Mama anschauen. Mama lächelt und sagt, dass sie gehen können, um es sich zu holen. Das ist besser als Nein, Nein. Und auf diese Art und Weise ging es mir auch mit dem Herrn. Ich fing vorsichtig an, die nächste Sache zu tun, um zu sehen, wie er reagieren wird. Wenn ich anfing, meine Ruhe zu verlieren, hieß das, dass es begann zu heißen, Ich rannte also nicht in alles hinein und geriet in Schwierigkeiten, sondern ließ mir Zeit. Aber das ist alles zu erkunden. Wir lernen, wie wir uns dem Wirken des Heiligen Geistes in uns vollständig hingeben können. Wenn wir dort leben, dann hat der Herr den Heiligen Geist beauftragt, uns alles zu lehren. Das ist nicht nur unsere formelle Bildung, Leute. Er sagt, ich lerne, was im Reich zu tun und zu lassen ist. Der Heilige Geist ist der Führer, der mich herumführt, um mich lehrt. Jesus gab die Vollmacht dafür, so wie du als Elternteil die Lehrer bevollmächtigst, deinen Kindern etwas beizubringen. Der Heilige Geist tut das, wozu er bevollmächtigt wurde. Er entscheidet nicht selbst, was er denkt, dass wir tun sollten. Er tut das, wozu ihn der Herr ermächtigt hat. Er sucht nicht nach seinem eigenen Willen. Er versucht das zu tun, was der Herr will. Jesus ist der Herr. Unser Geist wird zu dem Geist Christi erneuert. Es geht also um die Erneuerung des Denkens durch das Waschen im Wasserbad des Wortes. Er löscht Teile unseres Verstandes aus, die fleischlich sind oder Müll, den Satan hineingebracht hat und der richtig zu sein scheint. Er ersetzt sie durch seinen Willen und seine Wahrheit, wodurch er erneuert wird. So arbeitet dieser Prozess nun. Das Erstaunliche ist, wenn du einfach nur da bist und ich wie ein Kind rede, schaust du dich nur um und all diese Dinge arbeiten, ohne dass dir bewusst ist, dass sie überhaupt arbeiten. Verstehst du, was ich sage? Der Heilige Geist hat all dieses Qualifizieren und Wirken getan, als ich ein Baby war. Damals gab es noch kein Bewusstsein dafür, dass bestimmte Handlungen bestimmte Folgen haben würden. Nichts davon traf zu. Wir befolgten einfach seine Anweisungen und unser Sinn beginnt sich zu erneuern. Dann, nach einer gewissen Zeit, wird unsere geistliche Ausbildung fortgesetzt. Es bedeutet keine formale Bildung. Es bedeutet einfach, dass wir unser ganzes Leben damit verbracht haben, fleischlich und weltlich zu sein. Wir wissen wirklich nichts über die geistliche Welt. Zunächst einmal ist es nur eine allgemeine geistliche Bildung, um die geistige Welt zu verstehen, damit du wirklich verstehst, wie du in ihr leben und dich in ihr bewegen kannst. Dann reden wir später über die Schule und deine Berufung. Das ist etwas für später. Wir werden als Gefäße der Ehre zu guten Werken zubereitet. Erinnere dich daran, dass der Herr gesagt hat, wenn du dich von ihnen abwendest, werde ich dich zu einem Gefäß der Ehre machen. Da du nun dort bist, bedeutet das, dass du dich von den Dingen des Fleisches der Adam-Natur abgewandt hast. All die Dinge, die der Heilige Geist dich lehrt, bereiten dich darauf vor, das Gefäß der Ehre zu sein, zu dem dich der Vater ermächtigt hat. Wir werden auf spezifische Berufung oder Berufungen vorbereitet, die das Rennen bestimmen, das wir laufen sollen. Jesus ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Wenn wir dort sind, müssen wir uns also um nichts mehr kümmern. Er ist das Alpha und das Omega. Er hat es begonnen und er wird es beenden. Wir müssen uns nicht darum kümmern, wie wir von A nach Z kommen. Er hat schon alles ausgearbeitet und er wird von Anfang bis Ende der Herr über die Sache sein, bis sie beendet ist. Er verlässt sie nicht, er entwirft nicht einfach einen Plan und lässt ihn dann liegen. Er bleibt mitsamt dem Heiligen Geist. Ja, wie ich schon sagte, er ist wie ein Generalunternehmer, aber er ist die ganze Zeit bei der Arbeit. Und wenn sich etwas ändert wegen dessen, was wir tun, dann kann der Heilige Geist, sie tun dies nicht, der trifft die Entscheidung, wohin gehen wir von hier. Der Heilige Geist wird das in unserem Leben tun, was auch immer getan werden muss. Der Heilige Geist ist unser Lehrer. Das ist aufregend. Ich weiß nicht, ob du dir vorstellen kannst, wie aufregend das ist. Denn es gibt nichts, was er nicht weiß. Und wenn du darüber nachdenkst, wozu er bevollmächtigt wurde, um uns alles zu lehren, um uns in alle Wahrheit zu führen, um uns an alles zu erinnern, was der Herr zu uns gesagt hat, um uns zu Gefäßen der Ehre zu machen, damit wir für unsere Berufung gerüstet sind, wie auch immer diese aussehen mag. Und er ist 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche bei dir. Er schläft nie. Du bist der einzige Schüler, den er hat. Er ist der beste Lehrer im Universum. Wie gesegnet sind wir? Und wir hören nicht mal auf ihn. Wir lassen ihn nicht einmal unser Telefon reparieren. Das ist das Erste, was wir ihm überlassen sollten, unser Kommunikationssystem. Und wir sind bereit, auf das Ziel der hohen Berufung in Jesus hinzuarbeiten. So wie Gott. Wir werden aus Mangel an Vision zugrunde gehen, sagt die Bibel. Vielleicht gibt er uns also beim ersten Mal nur eine kurzfristige Vision und wir drängen darauf zu und erreichen das Ziel. Dann gibt er dir noch eine und noch eine. Vielleicht hörst du früher oder später eine Berufung und das ist eine längerfristige Vision, welche uns auf unsere Berufung vorbereitet. Aber das ist noch nicht das Ende der Arbeit, nachdem du dich für die Berufung qualifiziert hast. Das Rennen ist noch nicht zu Ende. Du weißt wirklich nicht, wo das Ende ist, außer dass es eine Ziellinie ist, die du erreichen willst. Du willst es pünktlich schaffen und du willst es gut machen, Gott gefallen und ihm treu sein in dem, wozu du berufen und auserwählt wurdest. Beide, wir werden unser Sein haben. Nur, wenn wir unter diesen Umständen sind. Wir haben Gottesfurcht mit Zufriedenheit, die ein großer Gewinn ist. Kürzlich habe ich eine ganze Lehrveranstaltung zu diesem Thema gehalten. Gottesfurcht mit Zufriedenheit ist ein großer Gewinn. Die Schrift sagt, dass viele Menschen annehmen, dass nur der Gewinn groß ist. Nein, es ist Gottesfurcht mit Gewinn. Wenn du also gottesfürchtig bist, wirst du einen großen Gewinn haben und zufrieden sein. Das ist das Spannende daran, zufrieden. Paulus sagt, ich habe gelernt, in jedem Zustand, in dem ich mich befinde, zufrieden zu sein. Wenn ich auf dieser Reise bin, spielt es keine Rolle, ob ich im Überfluss lebe oder ob ich erniedrigt werde. Es spielt keine Rolle, ob es leicht oder schwer ist. Es gibt nichts, wenn er Herr ist, wodurch er mich führt, das nicht wichtig und zu meinem Vorteil ist. Weil es das ist, wozu ich berufen bin. Die Schrift verspricht, wenn ich mich auf das vorbereite, wozu ich berufen bin, und wenn ich ihn liebe und tue, was er gesagt hat, dann muss alles zu meinem Besten sein für die, die den Herrn lieben und nach seinem Vorsatz berufen sind. Wenn ich weiß, dass ich die Berufung angenommen habe, was auch immer es ist, und ich weiß, dass ich ihn liebe, weil ich ihn anerkenne und ihm aus diesem Grund gehorche, dann ist es mir egal, wie es äußerlich aussieht. Wie ich schon sagte, finde ich es fast noch lustiger, wenn es ein großes Durcheinander ist, nur um zu sehen, wie er es schafft, da wieder herauszukommen. Denn wenn alles gut läuft, erwartest du, dass das auch so bleibt. Aber wenn es so aussieht, als ob es um nichts in der Welt funktionieren kann, dann ist es aufregend zu sehen, wie er es umdreht und es richtig macht. Und ich hatte in meiner Ausbildung viele Gelegenheiten, um dahin zu kommen, dass es mir wirklich Spaß macht. Wir reifen weiter und wachsen in unseren Berufungen. Es ist ein gutes Gefühl, wenn du spürst und weißt, dass du wächst und reifer wirst. Es ist entmutigend, wenn 6 Monate vergehen und du das Gefühl hast, dass du nicht gewachsen bist. Vielleicht vergehen 6 Monate und du bist wirklich nicht mehr ganz da, wo du vor 6 Monaten warst. Denn du hast deinen Höhepunkt erreicht und es ist eine Weile bergab gegangen. Aber wenn Jesus der Herr ist, gibt es keine Ebbe und Flut. Es ist wie ein Diagramm, ein Geschäftsdiagramm, das sich gut entwickelt. Er ist einfach ein allmählicher Anstieg bis zum Ziel. Wenn du dort irgendwelche Vertiefungen siehst, sind das die Stellen, an denen du die Herrschaft übernommen und versucht hast, ihm zu helfen. Wenn du wieder hochkommst und dich in das Seil einhängst, dann ist das der Moment, in dem du dich am Fuß des Gipfels demütigst. Du hast Buße getan und bist dann wieder hinaufgekommen. Dann ging es nicht mehr nur geradeaus nach oben. Es ging wieder auf die Linie, auf der du eigentlich hättest sein sollen, und dann ging es wieder los. Dafür gibt es also Gnade. Lass das Ding nur nicht 3 Monate lang ganz nach unten gehen, bevor es wieder 3 Monate lang nach oben geht. Unser Fokus liegt auf den ewigen Dingen, nicht auf den fleischlichen. Hat sich das bei dir schon geändert? Denn es wird eine Zeit kommen, in der sich das ändern wird. Wenn du im Geist bist, werden all die Dinge, mit denen Satan versucht, dich dazu zu bringen, Herr zu sein, an deinem Leben ziehen. Das wird sich nicht ändern. Das ist nicht mein Fokus. Du meinst, du magst keine natürlichen Dinge? Doch, natürlich. Aber im Vergleich zu geistlichen? Ich würde nicht eine einzige geistliche Sache für alle natürlichen Dinge auf diesem Planeten geben. Weil ich weiß, wie man etwas wertschätzt. Das Problem ist, Satan hat seinen Wert für natürliche Dinge, fleischliche Dinge, zeitliche Dinge, mehr als für ewige Dinge. Das tue ich nicht. Ich würde nicht eine einzige geistliche Sache für alle natürlichen Dinge auf diesem Planeten geben. Das beeindruckt mich nicht, also suche ich diese Dinge nicht. Für mich sind sie nicht gleichwertig. Das heißt nicht, dass Gott nicht will, dass wir sie haben. Aber wenn er will, dass ich sie habe, erinnere dich an 4. Mose 28. Wenn du nur tust, was er gesagt hat, kommt der Segen auf dich und überholt dich. Dann ergreift er die Initiative und sagt, ich will, dass du dir ein neues Auto kaufst, oder es ist Zeit, ein Haus zu kaufen, oder es ist Zeit, in Urlaub zu fahren. Er ergreift Initiative. Dann bete ich darüber, wohin er mich schicken will und was ich tun soll. Es spielt also keine Rolle, was es kostet oder was auch immer, denn was ich habe, gehört sowieso ihm. Es spielt also keine Rolle. Wenn ich versuche, geistlich zu sein und sage, nein, Herr, das will ich nicht, ich würde es lieber den Armen geben, dann bin ich nicht im Gehorsam gegenüber Gott, dem, was Gott gesagt hat. Es gibt Für alles eine Zeit und einen Ort. Es gibt eine Zeit zu geben, aber es gibt auch eine Zeit zu empfangen. Nun, Satan versucht, dich dazu zu bringen, das Gegenteil zu tun von dem, was Gott sagt, egal was es ist. Auch wenn es eine gute Sache sein mag, ist es einfach nicht das, was er gesagt hat. Aber wenn Gott dich mit etwas segnet, musst du dich nicht schuldig fühlen, wenn du es genießt, weil jemand anderes vielleicht nicht denselben Segen hat. Er lässt dich vielleicht ein neues Auto kaufen oder du triffst einen anderen Bruder in der Gemeinde, dessen Auto gerade auseinanderfällt. Das macht dich nicht geistlicher als sie. Es ist das, was Gott zu dieser Zeit auswählt. Was brauche ich zu diesem Zeitpunkt? Er hat kein Problem damit, dass wir Dinge besitzen. Er hat ein Problem mit Dingen, die uns besitzen. Verstehst du, was ich damit sagen will? Wenn die Dinge auch die seines Reiches wichtiger sind als er selbst, bist du nicht in der richtigen Ordnung. Und genau damit haben viele Christen ein Problem. Sie suchen nach den Dingen Gottes, nicht nach Gott. Suche ihn, und er wird sich um die Dinge kümmern. Er belohnt die, die ihn eifrig suchen. Er ist derjenige, der den Segen über dich bringen und über dich kommen lassen wird. Diese habe ich nie gesucht. Es gab Zeiten, in denen ich erniedrigt worden bin. Es hat Zeiten gegeben, in denen ich im Überfluss gelebt habe. Aber ich war immer noch zufrieden, stand in all diesen Dingen immer noch im rechten Stand mit Gott. Es hat keinen Unterschied gemacht. Aber wenn du zurückblickst und Umstände siehst, die aus dem Natürlichen herauskommen, weißt du, puh, oder ich sage jemand anderem, dass er sich nicht vorstellen kann, an diesem Ort zu sein. Doch als ich darin war, war ich zu 100% zufrieden. Ich hatte Freude, ich hatte Frieden. Du kannst meine Frau fragen, sie hatte es auch. In den ärmsten Zeiten, die wir je hatten, weil ich manchmal mein Zeugnis erzähle, manchmal meinte sie, ich habe mich nie arm gefühlt, ich habe mich wirklich gesegnet gefühlt. Ich erzähle jedem, dass wir so pleite waren, dass wir nicht einmal darauf achten konnten. Sie fühlte sich gesegnet, weil in unserem Haus Frieden herrschte. Und wir hatten Gemeinschaft mit dem Herrn. Wir sahen, wie Gott sich in unserem Leben bewegte. Das war die Zeit, in der ich finanziell die schlechtesten Jahre hatte, in der mir die meisten geistlichen Grundlagen und die Offenbarung unseres gesamten Lebens gegeben wurden. Es waren wahrscheinlich die beiden geistlich reichsten Jahre, die gleichen 2 Jahre. Wir können uns daran erfreuen, dass sich die Gottheit uns und durch uns offenbart. Ich liebe das. Die Gottheit. Nicht nur der Heilige Geist, nicht nur der Herr, der Vater, alle drei. Es gibt einen Punkt, an dem du wächst. Erinnert ihr euch an die Bedingungen in Johannes 17, Vers 3, wenn der Vater und Jesus kommen und sich niederlassen und anfangen, sich zu offenbaren und zu manifestieren und sich deutlich sichtbar und bekannt zu machen? Dann fange ich an, die Zeiten zu genießen, in denen nur Jesus zu mir spricht. Ein anderes Mal ist es der Heilige Geist, der in mir arbeitet und mich die Dinge lehrt, die ich wissen muss. Und manchmal ist es einfach eine stille Zeit allein mit Jesus. Dann gibt es gelegentlich Zeiten, in denen es nur der Vater ist. Zeit mit dem Vater. Und ich kann den Unterschied erkennen. Ich versuche nicht, das unheimlich zu machen, damit ich nicht in etwas hineingerate. Aber er offenbart sich selbst. Sie sind alle Gott, aber es gibt einen Unterschied. Es gibt Ähnlichkeiten und es gibt Unterschiede. Und das war aufregend. Und dann zu sehen, wie sie sich durch dich jemand anderem offenbaren. So wie der Heilige Geist durch uns, durch jemanden fließt und ihn berührt, sei es in Form von Kraft oder was auch immer. Oder der Herr bringt uns die Wahrheit und gibt uns Ohren zum Hören. Oder der Geist tröstet uns. Oder einfach das Herz des Vaters fühlen oder seine Liebe fühlen. Denn das ist es, was ich fühlte, als ich durch den Zerbruch ging. Und ich fühlte mich wie in den Armen meines Vaters. Ich habe einfach seine Liebe gespürt. Das ist wunderbar. Die meiste Zeit ist es der Herr, der uns führt und der Heilige Geist, der die Arbeit tut. Aber es gibt auch Zeiten, in denen du einfach zur Seite trittst. Das kommt daher, dass ich genau dort lebe, einfach da bin. Es gibt eine Menge Arbeit, die die Arbeit des Vaters ist, die die Menschen nicht zu erkennen scheinen. Wenn wir gerade ein Kind geworden sind, wird jeder gründlich gereinigt, richtig? Das ist der Vater, der das tut. Warum? Weil er möchte, dass du bei seinem Sohn bleibst, dich mit ihm eng verbindest und im Reich Gottes bleibst. Das ist also der Ort, an dem er die Braut vorbereitet. Er säubert die Braut und versucht, sie für seinen Sohn bereit zu machen. Manchmal bist du dir nicht sicher, wer in dir wirkt. Das spielt keine Rolle, denn sie sind eins. Aber ich sage, dass du irgendwann anfangen wirst, den Unterschied zu bemerken. Nicht immer, aber manchmal wird es deutliche Unterschiede geben. Meistens fließt es einfach zusammen und ist egal, wer es war. Aber ein anderes Mal zeigen sie sich deutlich. Das ist nur einer der vielen Vorteile. Wir wissen, wenn wir beständig in Jesus bleiben, sind alle Verheißungen ja. Darüber habe ich schon erzählt. Wir wissen, dass uns mehr gegeben wird, wenn wir unsere Treue unter Beweis stellen und wir nach dem besseren Weg suchen. Meine Frage ist, was genießt du von deinem Erbe, das du nicht genossen hast, bevor du anfingst, geistlich zu reifen? Vielleicht hast du das nicht, aber ich möchte, dass du darüber nachdenkst. Du musst zuerst geistlich sein und die Beständigkeit hinbekommen. Und die einzige, es gibt nur eine Sache, die das verhindert, und das ist deine alte Natur. Und du hast die Wahl, ihm die Kontrolle zu überlassen, indem du ihm deine Glieder unterordnest. Es ist eine Entscheidung, die du triffst. Der Teufel kann dich nicht zu dieser Entscheidung zwingen, und Gott wird dich nicht davon abhalten, es zu tun. Aber es hat Konsequenzen. Wenn du reinkommst, kannst du nicht drin bleiben und nicht gleichzeitig anfangen zu wachsen. Du wirst anfangen zu wachsen und dann wird dein Erbe anfangen zu kommen. Du wirst anfangen, Dinge zu genießen, die du vorher nicht genossen hast. Wenn du also schon eine Weile dabei bist, vor allem wenn du reifer wirst, viele von euch studieren die Wachaufreihe, dann hast du jetzt drei Bücher. Im ersten geht es darum, das geistliche Fundament zu bekommen, denn du kannst nicht geistlich reifen, wenn du kein geistliches Fundament hast. Das Problem ist, dass die meisten Menschen ihr Leben auf einem natürlichen Fundament beginnen, was so ist, als würde man auf Sand statt auf Felsen bauen. Und vielleicht kommst du ein oder zwei Stockwerke hoch und überlebst, aber wenn du von 50 träumst, wird das nicht passieren. Du versuchst, das dritte Stockwerk zu bauen und das ganze Ding fällt zusammen. Und Gott ist manchmal so gnädig und barmherzig, um uns wenigstens eine Etage zu lassen, damit wir aus dem Regen kommen. Aber er wird nicht zulassen, dass du 49 Stockwerke in den Sand setzt, denn dann wird es großen Schaden anrichten. Aber du solltest damit rechnen, dass wenn du auf dieser Ebene treu bist, alles durch den Glauben funktioniert. Du solltest von Gott erwarten, dass er dich auf die nächste Stufe befördert, dass er dir etwas anderes gibt. In 1. Korinther 12, 31 heißt es, nachdem er über die Gaben gesprochen hatte, sagte Paulus, ich will euch einen noch besseren Weg zeigen. Glaubst du, dass es einen besseren Weg gibt? Mein leiblicher Vater hat mir eine Haltung und Denkweise beigebracht, die mich nicht mehr losließ, als ich anfing, mit Gott zu leben. Und ich habe sie während meines gesamten weltlichen Lebens sehr effektiv genutzt. Aber wenn ich in den geistlichen Bereich komme, ist das gleiche Prinzip sogar noch effektiver. Es musste nur von natürlich auf geistig umgestellt werden, aber es ist immer noch das gleiche Prinzip. Ich habe auf einer Farm in den Bergen gearbeitet. Es ist ein Bauernhof auf dem Land mit Tieren, du weißt schon, Pferden, die Pflüge ziehen. Das war nicht einfach, das ist harte Arbeit. Und es gab einfach bestimmte Dinge, die erledigt werden mussten. Und mein Vater nannte das Knochenarbeit. Ich meine, du tust etwas und stöhnst dabei, weil es schwer ist. Er nannte das Knochenarbeit, aber er sagte, dass es getan werden muss. Er sagte, während du die Muskeln in deinem Rücken und deinen Beinen trainierst, könntest du genauso gut die zwischen deinen Ohren trainieren. Ich meine, das ist die Art, wie er gesprochen hat. Er war ein ziemlich schlauer Kerl. Er sagte, das ist etwas, das ich sowieso tun muss. Während ich das tue, überlege ich immer wieder, ob es nicht eine bessere Methode gibt, um dasselbe zu tun und dabei etwas weniger Zeit zu benötigen. Er sagte, ich mache das nicht, weil ich mir denke, wenn ich es 30 Minuten schneller schaffen könnte, könnte ich mich 30 Minuten unter den Baum legen. Das wäre mein Motiv gewesen. Aber er sagte, ich habe jetzt 30 Minuten Zeit, in der ich etwas anderes Produktives tun kann. Und mit den 30 Minuten, die ich hier eingespart habe, habe ich meine Produktivität gesteigert. Oder kann ich mit demselben Zeitaufwand mehr produzieren als vorher? So oder so, es ist produktiv. Und er sagte, selbst wenn dir nichts Besseres einfällt, hast du wenigstens deinen Verstand trainiert. Und es war nicht so langweilig, weil du nicht darüber nachgedacht hast, wie sehr dein Rücken wehtut oder so. Das ist bei mir hängen geblieben. Und bei jedem Job, den ich annahm, gab ich mein Bestes. Aber ich suche immer nach einer Möglichkeit, es ein bisschen anzupassen. Und ich habe mich verändert und die Leute sind schon seit Jahren dabei. Ich würde in kurzer Zeit an ihnen vorbeiziehen, weil sie es immer noch genauso machen wie vor 5 Jahren. Aber als ich zu Gott kam, sah ich in der Heiligen Schrift, dass es immer einen besseren Weg gibt. Und wenn du auf dieser Ebene treu bist, wird dir mehr gegeben werden. Das ist genau das, was er tut. Wenn er mir also etwas gibt, tue ich, so wie ein altes Sprichwort es sagt, das Beste aus dem, was mir zur Verfügung steht. Er erwartet nicht, dass ich einfach nur mehr tue, aber ich tue das Beste, was ich kann. Aber ich erwarte, dass er, wenn ich ihm treu bleibe, egal wie wenig es ist, eine Idee in meinen Kopf fallen lässt oder er mir Vollmacht für etwas anderes geben wird. Oder er wird mir einen etwas besseren Weg zeigen. Bei demselben Job, den ich früher gemacht habe, würde ich jetzt wirklich an allen anderen vorbeiziehen, weil ich keinen Job angenommen habe, zu dem er mich nicht geschickt hat. Und was auch immer ich tat es für ihn. Ich habe ihn für alles anerkannt, auch wenn ich die Arbeit machte, was auch immer es war, wofür ich ausgebildet wurde. Aber mir wurde klar, dass er mehr über diesen Job weiß, als ich jemals gedacht habe, darüber zu wissen. Ich sagte, Herr, wenn du mir irgendetwas sagen willst, bin ich offen. Ich bleibe am Telefon, ich lege den Hörer nicht auf, Leute. Es ist, als ob ich mit dem Internet verbunden wäre und ich ziehe nicht jedes Mal den Stecker. Ich lasse es 24 Stunden am Tag eingesteckt. Und ich meine nicht, dass ich die ganze Zeit rede, sondern wie bei deinem Computer. Du bewegst die Maus und der Bildschirm leuchtet wieder auf. Ich muss nicht einmal die Maus bewegen, der Bildschirm bleibt an. Er macht sich keine Sorgen um die Stromrechnung, okay? Seine Bildschirme brennen nicht durch. Es bleibt also einfach an. Aber ich muss nicht die ganze Zeit reden. Ich tue also etwas und der Herr sagt, versuch das mal so zu machen. Und ich versuche das. Wow, das hat schon viel besser funktioniert. Von nun an werde ich es so machen, das ist besser. Aber dann denke ich so, okay, ich werde auf diese Weise mein Bestes geben. Und irgendwo wirst du das maximale Niveau erreichen. Also sage ich, Herr, hast du noch andere Ideen? Und ihm fiel immer etwas ein. Ich zog mir in kurzer Zeit an Leuten vorbei, die schon seit Jahren dabei gewesen sind. Und auch wenn es kein besonders aufregender Job war, wurde er dadurch interessant. Es war nicht die Arbeit, die interessant war, sondern die Tatsache, dass er bei mir war. Und einfach um zu sehen, was er tun kann. Ich habe das schon oft gesagt, und ich weiß nicht, ob Sie das verstehen oder nicht, aber als ich Keith am Anfang ausbildete, war er damals Ingenieur. Und das sagte ich zu Keith, du weißt doch, dass der Herr ein viel größerer Ingenieur ist, als du je gedacht hättest. Er ist der beste Ingenieur auf diesem Planeten. Ich sagte, wenn du klug bist, wirst du auf ihn hören. Und er tat es. Und Gott gab ihm, einige von euch haben sein Zeugnis gehört, was Gott ihm gegeben hat, einfach durch diese Anweisung, die ich ihm gegeben habe. Also ging er am nächsten Tag zur Arbeit und setzte sich hin und dachte darüber nach und sagte, okay Herr, du hast mich für diesen Job eingestellt, aber ich bin in deinem Dienst beschäftigt, ich habe keine Zeit, über irgendwas nachzudenken. Ich soll mit Ideen aufwarten. Gibt es etwas, das du sagen möchtest? Und sofort gab ihm der Herr den Plan, wie er etwas tun konnte, was all die anderen älteren Männer, die jahrelang studiert hatten, nicht herausgefunden hatten, wie es geht. Sein IQ ist an diesem Morgen nicht um 50 Punkte gestiegen. Er war immer noch derselbe wie am Tag zuvor, als er keine Ideen hatte. Er vertraute dem Herrn und glaubte an den Herrn und war offen für ihn. Das bedeutet nicht, dass er nicht klug ist. Wir alle zusammen wissen nichts im Vergleich zu Gott. Alle Weisheit der Welt ist Torheit im Vergleich zu Gott. Warum soll ich das also nicht hören wollen? Aber wir denken, oh, der Teufel hat gesagt, naja, er kümmert sich nicht um all das. Doch ist er. Dazu gehört auch, welches Hemd du trägst. Er wird nicht sauer, wenn du die falschen Farben anziehst, also verstehe mich nicht falsch. Ich sage, es ist eine Chance zum Üben. Wenn es etwas gibt, was du besonders gut kannst, zum Beispiel, wenn du ein professioneller Musiker bist. Weißt du, was mich schockiert hat? Als ich eine wirklich professionelle Musiker getroffen habe, sie üben mehr als diejenigen, die nicht so gut spielen können. Sie können schon toll spielen. Ich meine es ernst. Dave, ist das nicht richtig? Sie üben mehr als diejenigen, die kaum spielen können. Das sind jene, von denen man glauben würde, dass sie am meisten üben sollten, weil sie ihre Fähigkeiten aufrechterhalten, um dieses Niveau zu halten. Die Grundlagen. Sie halten die Grundlagen am Laufen und sorgen dafür, dass alles auf diesem Niveau bleibt. Genau wie Fußballspieler oder was auch immer, stehen sie da draußen auf dem Feld und trainieren die Grundlagen, die sie schon als Kinder unter Anleitung eines Trainers hätten machen können, um das alles im Unterbewusstsein zu behalten. Sie müssen nicht einmal darüber nachdenken und können sich so auf den eigentlichen Teil des Spiels konzentrieren, der den Unterschied ausmachen wird. So ist es auch mit Gott. Meine Ausrüstung, die ich unter Druck schnell brauche, um Dinge zu hören und zu tun, halte ich die ganze Zeit am Laufen. Deshalb achte ich darauf, dass ich es nicht ausschalte, nur weil gerade nichts Wichtiges passiert. Nur um dann zu versuchen, es wieder einzuschalten, wenn es Zeit ist, das Spiel zu spielen. Ich lasse es die ganze Zeit an, damit alles, was ich tue, im Unterbewusstsein ist. Ich muss nicht denken, um diese Dinge zu tun. Wenn es dann ans Eingemachte geht, muss ich auch nicht nachdenken. Ich habe es schon getan, bevor die meisten Leute versuchen, sich zu entscheiden und Panik bekommen, was sie überhaupt tun sollen. Ich habe den Herrn bereits gehört und ihn verstanden. So oft hast du es schon drauf, aber was die Technik angeht, musst du einen Gang zurückschalten und den Herrn um Rat fragen. Aber irgendwann, wenn ich mich treu daran halte, meine Ausrüstung zu verbessern und ich mich darauf einlasse, muss ich ihn nicht mehr darum bitten. Er ergreift einfach die Initiative. Er führt das Gespräch und ist mir weit voraus, denn er gibt mir Antworten, bevor ich überhaupt weiß, welche Frage ich stellen soll. Ich muss nicht versuchen, an eine Frage zu denken. Ich konzentriere mich nur darauf, das zu tun, was er gesagt hat. Er wird alles sagen, was ich sagen muss. Aber so fängst du nicht an. Damit kannst du nicht anfangen. Ist das nicht genial? Sind wir bald am Ende, Bruder? Okay, lass uns einen Moment warten. Ich denke, wir sind in einer ziemlich guten Position, um langsamer zu machen und dann zu enden. Es gibt noch einige andere Punkte, die du beachten solltest. Der Zeitfaktor. Die Zeit, in der wir leben, weil die Zeit knapp ist, werden die Dinge verdichtet. Und es gibt so viele Dinge, die passieren müssen. Wenn du die Heilige Schrift studierst und die Leute so tun, als gäbe es nichts mehr zu tun, bevor der Herr kommt. Aber es gibt eine Menge Dinge, die passieren werden, die normalerweise eine lange Zeit dauern würden. Aber je näher das Ende rückt, all diese Dinge, das Tempo wird immer höher, genau wie unsere Technologie zunimmt. Und was du tun konntest im Geschäft oder irgendetwas anderes, das du vorher nicht tun konntest, kannst du jetzt viel schneller tun. Verstehst du, was ich damit sagen will? Wegen der Kommunikationssysteme und so weiter. Alles wird beschleunigt. Die Produktion kann viel schneller mit weniger Aufwand als bisher in großem Maßstab erfolgen. Das passiert also in der natürlichen Welt. Und Gottes Reich ist viel weiter fortgeschritten als das Natürliche. Aber bei den meisten Christen läuft es nicht einmal annäherungsweise so gut wie in der natürlichen Welt. Bei all den Dingen, die Gott am Ende tun wird, wird sich diese Sache noch beschleunigen. Wie ich bereits gesagt habe, wo die Sünde überhand nimmt, wird die Gnade noch viel überreichlicher sein. Es ist also nicht auf das beschränkt, wofür wir uns qualifizieren. Und er hat keine Grenzen bei der Gnade. Er kann das, was du kannst, mit 2 multiplizieren. Oder 2000 oder 2 Millionen, wenn er wollte. Die Frage ist, Kann er das tun, ohne dich zu zerstören? Kannst du das tun, ohne dass dein Fundament völlig wegbricht, du die Herrschaft übernimmst und er dich verliert? Er weiß genau, wie viel Gnade er dir geben kann, wie viel Salbung er dir geben kann, die du handhaben kannst, ohne dass sie dich zerstört. Er versucht nicht, dich zu zerstören. Wenn du wissen willst, warum es jetzt so dringend ist, an deinen Fundamenten zu arbeiten, dann deshalb, weil es eine Zeit geben wird, in der er nicht alle 3 Jahre ein Stockwerk hinzufügen wird. Er könnte in 2 Tagen 10 Stockwerke hinzufügen. Wenn du ein Fundament hast, kannst du 10 Stockwerke tragen. Dein Fundament muss dir weit voraus sein. Das muss an erster Stelle stehen. Wir warten immer noch darauf, dass er uns die 50-stöckigen Gebäude gibt. Wir sitzen immer noch mit einem 2-stöckigen Fundament da. Wir widerstehen ihm jedes Mal, wenn er versucht, uns das zu nehmen. Sie sind nicht einfach zufällig. Das Fundament entsteht durch Treue, Beständigkeit und das Richtige zu tun mit Wiederholungen, die es stärker machen. Aber die Tiefe kommt auch durch Druck, unter dem wir nicht wanken. Wir vertrauen ihm immer noch. Das vertieft es. Das ist ein Teil davon und das ist nicht angenehm. Aber wenn du verstehst, was er versucht zu tun, er versucht dich voranzubringen. Wenn du also sagst, Hilfe, wir gehen unter. Gut, du musst erst runtergehen, bevor du nach oben gehst. Widersetze dich also nicht dieser Arbeit. Nimm diese Arbeit willig an. Ich bin begeistert von dem, was er tun wird. Und er braucht keine Zahlen, Leute. Er braucht uns einfach verfügbar. Er hat noch nie Zahlen verwendet. Altes und Neues Testament, er hat noch nie Zahlen gebraucht. Er braucht jemanden, der ihm vertraut und ihm gehorcht. Das alte Kirchenlied, das ich in das erste Buch aufgenommen habe, lautet Vertrau und gehorche. Denn es gibt keinen anderen Weg, in Jesus glücklich zu sein, als zu vertrauen und zu gehorchen. Das sind wirklich gute Nachrichten, die in diesem Refrain vorkommen, oder? Das habe ich schon als Kind gesungen, aber ich hatte keine Ahnung, was es bedeutet. Die Menschen von heute singen zwar sehr laut, aber sie vertrauen und gehorchen ihm nicht. Es ist ganz einfach, mach es nicht kompliziert. Aber tu es aus dem richtigen Grund, weil du ihn liebst. Denn dafür ist er gestorben. Er hat uns geliebt. Und wir waren nicht liebenswert. Während wir alle noch in Sünde sind, hat er uns genug geliebt, um für uns zu sterben. Warum denken wir also, dass wir denken müssen, dass er in unserem Leben alles machen muss, so wie wir es wollen, bevor wir ihn lieben? Du bist nicht für ihn gestorben. Was kostet es uns, ihm zu dienen? Es wird dich nichts kosten, sondern dir etwas bringen. Der Teufel versucht, dich glauben zu machen, dass es dich etwas kosten wird. Es ist also mächtig. Das hier ist keine große Gruppe, aber mit dieser Gruppe könntest du das ganze Land auf den Kopf stellen. Du verstehst das Prinzip nicht. Früher habe ich versucht, ein guter Soldat Jesu Christi zu sein und etwas von der Technologie Gottes weiterzugeben. Wenn ich als Soldat tausend in die Flucht schlagen könnte und dieser Bruder ebenfalls tausend und der sich mir anschließen würde, dann könnten wir im Natürlichen zusammen 2000 in die Flucht schlagen. Aber in Gottes Königreich funktioniert seine Mathematik nicht so wie unsere. Wenn ich mit Gott 1000 vertreiben kann und er 1000 vertreiben kann und er sie zu meinen hinzufügt, dann könnten wir 10.000 vertreiben, nicht 2000. Er würde es mit einem Vielfachen von 10 machen. Dann fügst du sie hinzu, dann können wir 100.000 schaffen. Jetzt haben wir 1 Million, nur mit dieser ersten Reihe und es sitzt kaum jemand dort. Also gehst du einfach im Raum herum, schnappst dir ein paar deiner jungen Mathe-Leute und fängst an, das mit einem Faktor 10 zu multiplizieren und schaust, wie weit du kommst, bevor du deinen Taschenrechner brauchst. An diesem Punkt sprichst du bereits von der nächsten Größenordnung, weil du über Billiarden und all das hinausgehst. Du kannst nicht aus diesem Raum herauskommen. Du kommst nicht einmal annähernd aus diesem Raum heraus. Nicht durch Macht, nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr. Was machte diese 120 so mächtig? Ein Ort, ein Geist, ein Herz. Einer war mit dem Nächsten verbunden und der Nächste wieder mit dem Nächsten. Und so wurde die Welt auf den Kopf gestellt. Dorthin musst du zurückkehren. Um das zu tun, muss jeder, der sich anschließt, unter dem Haupt sein. Es kann nur ein Haupt geben. Es kann nicht sein, dass ich versuche, ihm zu sagen, wie er es machen soll, und du mir sagst, wie ich es machen soll. Und wir werden uns darüber streiten, wie es gemacht werden sollte. Das ist das Aufregende daran zu sehen, wie Gott sich bewegt. Willst du sehen, wie Gott sich bewegt? Wenn du etwas Aufregendes sehen willst, ist es am besten, wenn du so nah wie möglich am Geschehen dran bist. Du kannst dem Geschehen nicht näher kommen, als wenn er es durch dich tut. Du stehst in der ersten Reihe. Das ist es, was ich daran mag. Ich will sehen, wie Gott das Werk des Teufels zerstört. Das macht Spaß. Es amüsiert mich, dass der Teufel es überhaupt versucht, mich anzugreifen, weil ich die Bedingungen aus dem 4. Mose erfülle. Ich widerstehe nie. Ich kämpfe nicht gegen den Teufel, wenn ich irgendwo auf diesem Planeten hingehe, weil ich diese Bedingungen erfülle. Er sagte, wenn der Teufel auf einem Weg auf dich zukommt, werde ich ihn in 7 verschiedene Richtungen zerstreuen. Ich habe den Teufel seit 30 Jahren nicht mehr zurechtgewiesen oder ihm widerstanden. Ich gehe überall auf der Welt hin und er hat sich in all den Jahren nie zwischen mich und mein Ziel gestellt und versucht, mich aufzuhalten. Er weiß, dass ich seine Arbeit verderben werde. Er würde alles geben, um mich davon abzuhalten, aber er kann es nicht tun. Ich brauche keine 10.000 Leute, die mit mir gehen und mich zurechtweisen und all das und binden und lösen und versuchen, mich dahin zu bringen. Das hatte ich nie. Als wir anfingen, hatten wir immer nur eine Handvoll Fürbitter und wir sind mit einer Handvoll durch die ganze Welt gezogen. Und ich habe mit Erweckungsdiensten gearbeitet, in denen Zehntausende von Menschen in Südamerika fast vom Teufel vernichtet wurden. Sie beteten und konnten nicht durchbrechen, was der Teufel tat. Der Pastor, rief mich an und fragte mich, ob meine Fürbitter beten würden. Er wusste nicht, dass ich nur 6 hatte. Und sie beteten und das Problem war weg. Und warum? Denn sie haben sich nicht einfach hingesetzt und gebetet. Sie setzten sich hin, hatten den Mund geschlossen, sind miteinander verbunden und sagten, Herr, was sollen wir beten? Sie würden die Vollmacht bekommen, weil sie gelehrt wurden, was ich weitergegeben habe. Jakobus sagt, wenn wir wissen, dass Gott unsere Bitten hört, dann wissen wir, dass wir das bekommen werden, worum wir ihn gebeten haben. Vor Jahren sah ich diese Schriftstelle. Ich sagte, okay, wenn ich weiß, dass ich das haben kann, was ich habe, wenn er mich hört, warum frage ich ihn dann nicht, worüber er möchte, dass ich bete? Denn wenn er mir das gibt, wofür er mich beten lassen will, weiß ich, dass er mich hören wird. Wenn ich weiß, dass er es hören wird, kann ich glauben, dass er es tun wird. Mein Glaube wird freigesetzt und er tut es. Das ist dann das wirksame, inbrünstige Gebet eines Gerechten, das viel nützt. Aber es ist kein Ringen. Ich sitze nicht da und bete 4 Stunden lang, wenn du ein Problem hast. Herr, was soll ich beten? Er gibt mir vielleicht einen Satz und das war's. Jemand anderes betet 3 Stunden lang und jeden Tag für den nächsten Monat und fastet. Und es passiert nichts. Ich habe einen Satz gebetet und das war's. Oder einer der Fürbitter. Wir machen es uns schwer, weil wir nicht nutzen, was Gott uns gegeben hat. Verstehe mich jetzt nicht falsch. Das bedeutet nicht, dass es keine Zeit zum Fasten gibt. Das bedeutet nicht, dass es nicht eine Zeit gibt, in der Gott dir eine Last auferlegt, für die du lange beten sollst. Aber ich sage, dass du das, was Gott dir gegeben hat, weiter ausbauen musst. Sei einfach treu, wo du bist und rüste auf. Ich erwarte also, dass Gott eine Menge tut. Meine Zeit geht zu Ende. Ich bleibe dran und hoffe weiter, dass die Posaune erschallt. Ich hoffe, ich steige auf, bevor ich absteige. Denn ich weiß, dass es aufregend sein wird. Wie ich schon sagte, die Herzen der Menschen versagen bei dem, was kommt. Aber ich, Yahoo, das macht Spaß, ich bin begeistert. Und wir sollen uns freuen und nach oben schauen, weil meine Erlösung naht, aber die meisten Christen tun das nicht. Doch ihre Herzen lassen sie im Stich. Und warum? Es ist nur die Bestätigung, dass du im Fleisch bist, das ist alles. Du bist in der Adam-Natur, wo Satan die Ängste hervorbringen kann. Aber im Geist gibt es keine Angst. Gott zu lieben bedeutet, ihm zu gehorchen. Und wenn die Liebe vollkommen ist, vertreibt sie alle Angst. Wenn du anfängst, Gott zu gehorchen und auf reife Weise zu tun, was er sagt, brauchst du keine Angst mehr zu haben. Ja, du kannst dort bleiben, wo der Teufel nicht hinkommt. Das ist der Schlüssel. Du musst in der Lage sein, dort zu bleiben, wo der Teufel nicht hinkommt. Lass uns beten. Vater, wir loben dich und danken dir für diesen Tag. Herr, ich danke dir für diese Zeit, die ich mit meinen Brüdern und Schwestern verbringen durfte. Und Herr, ich weiß, dass du Ohren gegeben hast, um zu hören, was du gesagt hast. Aber der Geist und ich bitten darum, dass das Wort tief in ihren Geist eindringt, dass sie es sorgsam bewachen und dem Feind nicht erlauben, auch nur einen Samen zu stehlen, der gesät wurde. Und Herr, wenn sie diese Samen vor dir, dich bringen, weiß ich, dass du das auswählst, was Priorität hat, und anfängst es in ihnen zu wirken. Wenn der Boden nicht bereit ist, wirst du den Boden vorbereiten, damit die Saat tief eindringen kann. Ich weiß, dass du sie durch deinen Geist bewässern wirst, damit sie viel Frucht zu deiner Ehre bringen. Ich bitte um eine neue Salbung für Darren und diesen Dienst und die Leiter und die ganze Gemeinde und die Besucher, um ihnen eine neue Vision zu geben, Herr, die alles übertrifft, was sie bisher gesagt haben, und um den Glauben in ihnen zu wecken, damit sie sich daran festhalten. Herr, ich bitte dich, dass du sie zu einem Gefäß der Ehre erhebst, Herr, und zu einem Werkzeug der Gerechtigkeit, das du über alles hinaus gebrauchen kannst, weit mehr, als sie es je geträumt haben. Und wir geben dir alle Ehre in Jesu Namen. Amen.